Nun, die diagnostische Abklärung monoklonaler Gammopathien ist mein Thema. Bevor ich ins Thema gehe, möchte ich noch die unterstützenden Unternehmen erwähnen. Wir hatten ja geplant, dass es nachher ein großes Buffet gibt. Das ist leider aufgrund der Umstände jetzt nicht möglich. Jedenfalls möchte ich den Herrschaften herzlich danken für die Bereitschaft, hier uns zu unterstützen. Das haben wir schon gesehen. Ich schaue jetzt nur, und jetzt geht es in die richtige Richtung. Monoklonale Gammopathien entstehen aufgrund eines genetischen Defektes, der bei der Differenzierung von einer hämatopoietischen Stammzelle in einen B-Lymphozyten erfolgt, bei dem Rearrangement, VDJ-Rearrangement. Und dieser defekte Lymphozyt wird dann von Antigen stimuliert und kann dann in Plasmazellen differenzieren. Im Falle dieser klonalen Präselektion entstehen dann monoklonale Plasmazellen, die nur Immunglobulin eines Isotyps einer Laichkette produzieren. Also eine monoklonale Erkrankung entsteht, die allerdings dann aufgrund des Klonal Loads und so weiter eigentlich dann auch Subklone entwickeln kann. Diese Myelomzellen produzieren das, was ihre normalen Gegenstücke, nämlich die Plasmazellen, tun, nämlich Antikörper, monoklonale Antikörper, die alle dieselbe biochemische Struktur tragen, die freien Laichketten. Und Sie sehen hier ein gesamtes Antikörpermolekül, wie es bei einem Großteil der Patienten der Fall ist. Aber manche Klone können nur mehr freie Laichketten produzieren, also wie hier freie Kappa-Laichketten, die sehen Sie hier als Monomere. Und wenn Lambda produziert wird, dann handelt es sich in der Regel um Dimere. Und hier sehen Sie die Verteilung der Immunglobulin-Isotypen. Allerdings ist die Studie bereits 2006 publiziert worden von der Mayo Clinic. Sie sehen vorwiegend IgG-Isotypen, gefolgt von IgA, dann IgD und hier 13% freie Laichketten, also Laichkettenmyelome, 2% asekretorische oder oligosekretorische Myelome. Heute ist die Zahl der Patienten mit freien Laichketten only etwas größer als damals. Die Diagnostik beruht auf dem Nachweis des monoklonalen Proteins, wie hier so schön in der Elektrophorese dargestellt. Das Protein wird weiter differenziert und subtypisiert. Und Sie sehen hier in der Immunfixation IgG-Kappa, IgG eine Bande und bei Lambda Laichketten eine Bande. Also hier handelt es sich um ein IgG-Lambda-Protein. Dann wird die klonale Expansion analysiert mit Hilfe einer Fax-Analyse. Hier sehen Sie Plasmazellen, die sowohl CD38 als CD138 in hohem Maß exprimieren. Und Sie können den Klonal Load bestimmen. Das heißt, Sie können auch das Verhältnis klonale zu polyklonalen Zellen bestimmen. Und das ist ein wichtiger prognostischer Parameter zum Zeitpunkt der Diagnose. Dann werden die Plasmazellen, die Tumorzellen, also Myelomzellen, dann weiters einer genetischen Analyse unterzogen. Fisch ist in der Routine eingezogen und dann werden Deletionen, Zugewinne, Amplifikationen, Trisomien und so weiter analysiert. Und heute bewegt sich die Analyse in Richtung Genexpression und vor allem Next Generation Sequencing, ist aber noch nicht klinischer Standard. Die monoklonalen Gammopathien, dieser Begriff umfasst ein breites Spektrum von verschiedenen Erkrankungen. Häufig sind die hier angeführten MGUS, Smoldering Myelom, solitäres Plasmazytom ist nicht so häufig, Myelom, Amyloidose, Waldenström. Und dann gibt es seltene Erkrankungen, die auf der rechten Seite angeführt sind, die ich dann auch zum Teil noch besprechen werde. Nun, auch wieder eine Daten aus der Mayo Clinic, die analysiert haben, wie viele der 2500 Patienten mit monoklonaler Gammopathie, die sie im Jahr 2005 gesehen haben, sich mit einem MGUS präsentiert haben, etwa 50%, mit einem multiplen Myelom, mit einer Amyloidose oder eine andere lymphoproliferative Erkrankung hatten, ein Smoldering Myelom, ein solitäres oder extramedulläres Myelom, Waldenström oder andere Grunderkrankungen hatten, aber immer ein monoklonales Protein. 2014 wurde von der International Working Group, Myeloma Working Group, die Definition des Multiple Myeloms und des Smoldering Myeloms nachgeschärft. Hier haben Sie die Definition im Detail. MGAS klar unter 3 Gramm Paraprotein, unter 10% monoklonale Plasmazellen, keine Myeloma-Defining Events, die hier dargestellt sind, also Hyperkalzämie, myelombedingte Nierenfunktionseinschränkung, myelombedingte Anämie, myelombedingte Skelettläsionen. Beim Smoldering Myelom gibt es nun die Differenzierung, also über 3 oder mehr Gramm und oder mehr als 500 Milligramm freie Laichketten im Hahn, im 24-Stunden-Hahn, klonale Plasmazellen zwischen 10% bis 60% und keine Myelom-Defining Events. Und was jetzt bei Multiple Myelom der Fall ist, diese Patienten haben alle Myelom-Defining Events, aber das ist neu. Das ist eine Gruppe, die früher zu den Smoldering Myelomen gezählt wurde, die heute hierher zum Multiple Myelom sozusagen migriert sind, nämlich Personen mit einer klonalen Plasmazellkomponente von 60% oder mehr, mit einer freien Laichkettenratio von 100 oder mehr und 2 oder mehr fokalen Läsionen. Die werden heute auch als aktives Myelom oder Slim Grab positives Myelom betrachtet und da gibt es eine heiße Diskussion, ob man diesen Empfehlungen tatsächlich folgen soll, dass man auch diese Patienten sofort behandeln soll. Wenn jetzt ein Patient mit einem kleinen M-Protein kommt und als MGAS definiert oder diagnostiziert wurde, dann unterliegt einem gewissen Risiko, dass aus dem MGAS ein aktives Myelom wird und Sie sehen, dass der Weg dann vom MGAS über das Smoldering Myelom zum Myelom führt. Es steigt auch die Paraproteinkonzentration, es steigt die Zahl der Plasmazellen. Es gibt von der klonalen Seite betrachtet eine lineare Expansion oder eine, wie wir das nennen, Branching-Expansion, wo dann verschiedene Subklone entstehen. Und Sie sehen hier, dass das Risiko für eine, bei Smoldering Myelomen für eine Transformation in ein aktives Myelom bei 10% in den ersten 5 Jahren liegt, bei 3% in den nächsten 5 Jahren und dann abflacht. Dann liegt es bei etwa 1% pro Jahr. Und Sie sehen, dass das dem entspricht, dem Risiko, dem MGAS-Patienten unterliegen. Aber man kann natürlich, und das ist für die Klinik und für die Betreuung dieser Patienten eminent bedeutungsvoll, die MGAS-Patienten noch weiter differenzieren in solche mit sehr niedrigem Risiko und solche mit hohem Risiko. Warum ist das bedeutend? Wenn ein Patient mit niedrigem Risiko sozusagen vor Ihnen steht, dann werden Sie in der Diagnostik zurückhaltend sein und vor allem auch in der Nachbetreuung. Sie werden die Intervalle durchaus lange gestalten können, ein Jahr oder länger. Sie sehen, Patienten mit niedrigem Risiko MGAS, die haben ein kleines M-Protein unter 1,5 Gramm, einen IgG-Isotyp und keine Kappa-Lambda-Ratio außerhalb der Norm. Und die Transformationsrate ist sehr gering, während wenn Patienten alle diese drei Eigenschaften nicht haben, ein hohes Risiko für eine Transformation haben. Die werden dann natürlich häufiger nachverfolgt werden. Und für die Smoldering Myelome gibt es jetzt eine neue Klassifikation, die sogenannte 20-20-Klassifikation. Also mehr als 2 Gramm Paraprotein, die freie Laichkettenratio größer als 20, mehr als 20% Plasmazellen. Und wenn Sie alle diese drei Faktoren bei den Patienten finden, ist das Risiko, in ein aktives Myelom zu transformieren, nach 2 Jahren etwa 43%. Sie können die Prädiktion noch etwas verfeinern, indem Sie noch zytogenetische und andere Daten hinzufügen, dann kommen Sie im besten Fall auf eine Prädiktion von 80%. Was machen Sie zur Abklärung? Beim MGAS mit niedrigem Risiko genügt die Elektrophorese, Immunglobulinbestimmung, Kappa-Lambda-Ratio. Auf eine Knochenmark-Biopsie können Sie bei diesen Personen verzichten, auch auf ein Skelettröntgen. Die Nachbetreuung kann hier durchaus über längere Intervalle hinweg erfolgen. Während bei den anderen Patienten brauchen Sie die Knochenmarksbiopsie, die Fax-Analyse, die Fisch-Analyse und eine sorgfältige Skelettevaluierung mittels verschiedener Techniken. Heute ist der Low-Dose-CT oder Ganzkörper-MR oder PET-CT die Methode der Wahl. Das konventionelle Röntgen ist aber nicht schlecht, insbesondere wenn es um Osteolysen im Bereich der Kalvaria geht oder um Rippenfrakturen, dann ist es so gut wie zum Beispiel die anderen Methoden hier. Low-Dose-CT ist hervorragend geeignet, um osteolytische Veränderungen nachzuweisen. Weniger gut können Sie hier diffuse Infiltrationen sehen. Ganzkörper-MR ist fantastisch, wenn es auch um diffuse Infiltrationen geht. Osteolysen können Sie sehr gut nachweisen. Also eigentlich die sensitivste Methode. Und Sie können hier die Infiltrationsmuster unterscheiden. Hier haben Sie fokales Muster, hier eine diffuse Infiltration und hier haben Sie eine Salz- und Pfeffer-Infiltration. Und der PET-CT, das lieben halt viele Menschen, ist ja wunderbar, weil sie neben der Lokalisation der Herde auch einen Aktivitätshinweis bekommen. Ein sehr aggressiv verlaufendes Myelom nimmt mehr Tracer auf und Sie können daher eine höhere Aktivität hier sehen. Der SUV ist höher. Allerdings ist der PET-CT laut einer Studie aus Heidelberg in 11% der Situationen negativ. Und zwar deshalb falsch negativ. War deshalb bei vielen Patienten oder vielen Menschen diese Hexokinase-Aktivität, die sie brauchen, um die Glucose zu metabolisieren, insuffizient ist, um ein positives Ergebnis zu zeigen. Und zweitens ist er ungeeignet, um diffuse Infiltrationen, diskrete diffuse Infiltrationen zu zeigen. Solitäre Plasmozytome sind sehr selten, Frequenz 1-2%, und wir unterscheiden solche, die sich in Knochen etabliert haben und solche, die sich in den Weichteilen etabliert haben. Für die solitären Läsionen gilt, dass sie natürlich ausschließen müssen, dass woanders im Skelett oder auch im extraskeletalen Bereich Läsionen vorhanden sind. Aber diese Patienten sind, wenn sie reine solitäre Plasmozytome sind, ohne Knochenmarksinfiltration, durch eine reine Strahlentherapie zum Großteil heilbar. Dasselbe gilt für die Weichteilplasmazytome, für die solitären Weichteilplasmazytome. Auch diese sind durch eine Strahlentherapie heilbar, vorausgesetzt im Knochenmark finden Sie keine klonale Population. Wenn das der Fall ist, dann müssen Sie neben der Strahlentherapie auch eine Myelomtherapie in Erwägung ziehen. Und ich zeige hier einen Patienten, den ich noch im alten AKH betreuen durfte. Hier sehen Sie ein solitäres Weichteilplasmazytom. Wir haben die Patientin bestrahlt und sie ist lange Zeit, das heißt die ganze Zeit, solange wir sie verfolgt haben, rezidivfrei geblieben. Und wenn Sie sich die Daten anschauen, was gibt es in der Literatur, dann sehen Sie hier bei den solitären Plasmazytomen, alle nur bestrahlt, eine 10 Jahre Überlebensrate, die zwischen 45% und 68% schwankt. Und die extramedullären Weichteilplasmazytome haben sogar einen etwas günstigeren Verlauf. Die manifestieren sich vor allem im oberen Respirationstrakt, werden daher früher diagnostiziert und haben hier eine 10 Jahre Überlebensrate, wie hier angegeben, relativ hoch. Man muss auch sagen, dass das Manifestationsalter bei diesen Patienten jünger ist, etwa 60, 65, als bei den Myelompatienten, das bei diesen Patienten bei etwa 72 liegt. Die AL-Amyloidose kann eine Komplikation bei einem multiplen Myelom sein, aber häufiger tritt sie als Erkrankung per se auf. Es kommt zu einer Bildung von freien Laichketten, die im Interstitium aggregieren und dann zu Nierenveränderungen führen, zu Herzablagerungen führen. Es kommt zu einer hypertrophen konzentrischen Kardiomyopathie. Sie sehen das im EKG, der Patient hat eine Niedervoltage. Manchmal haben die, und nicht selten haben die auch eine Kabaltung-Symptomatik. Und es gibt da, wenn Sie ein Echo machen, ein Herzversagen bei normaler Pumpfunktion. Es kann zur Hepatomegalie kommen, Diarrhoe ohne Infektionsnachweis, aber die Patienten haben alle ein hohes Pro-BNP und selbst die Patienten, die primär kardial normal aussehen, wenn sie die Herzmuskelzelle, den Herzmuskel punktieren, finden sie häufig Amyloid-Ablagerung. Die Diagnose weltweiter Standard, Biopsie, empfohlen wird die Fettbiopsie, ganz einfach, Sie machen das aus dem Fett des Abdomens und dann machen Sie eine Kongorotfärbung und sehen dann die fluoreszierenden Aggregate. Sie können dann natürlich eine Nierenbiopsie, eine Herzbiopsie machen oder auch in der Knochenmarksbiopsie sehen Sie dann oft die Amyloidose schon in den Gefäßen. Aber etwas ist wichtig, man muss diese AL-Amyloidose heute auf jeden Fall differenzieren von der Transthyretin-bedingten Amyloidose, die auch in etwa 25% der Fälle mit einem Paraprotein einhergehen kann. Und man kann dann, es werden oft diese Patienten nicht richtig diagnostiziert und da gibt es aber, das ist einfache Untersuchungsmöglichkeiten, sie machen einfach eine Scintigraphie mit Technetium-Pyrophosphat und wenn der Patient eine Transthyretin-Amyloidose hat, dann hat er hier diese Aggregierung da im Herzmuskel. Und der Punkt ist natürlich, dass diese Patienten eine andere Behandlung brauchen. Und hier gibt es ein Medikament, das zugelassen ist, das da vermittelt ist, dass das Transthyretin, das sozusagen aus vier Ketten besteht, das zerfällt bei diesen Patienten zu Monomeren und die machen diese Amyloidose. Und durch das Tafamidis wird dieser Prozess reduziert und die Situation der Patienten gebessert. Monoklonale Gammopathien renaler Signifikanz gibt es verschiedene. Ich habe hier nur die wichtigsten in diesem Dia angeführt, es kommen noch weitere. Sie sehen hier Kryoglobulinämien gibt es, gibt gemischte Kryoglobulinämien, aber es gibt Kryoglobulinämien, wo die Kryoglobuline ausschließlich aus monoklonalen Proteinen bestehen, als IgG oder IgM oder sogar gemixt IgG-IgM. Hier haben Sie Monoclonal Immune Deposition Disease, da haben Sie dann Laichketten, die sich dann zum Teil hier ablagern um die Muskelzellen, aber wir sehen das hier auch noch einmal im Mesangion, die Laichkettendeposate. Hier haben wir eine seltene Erkrankung, die Kristalloglobulin-Induced Nephropathy, das sind Kristalle, die durch monoklonale Proteine bedingt sind und die dort eine Arteritis, eine Gefäßentzündung machen. Und dann haben wir natürlich die Amyloidose, die wir hier sehen, wo Sie die Laichketten im Mesangium haben, wie hier. Und dann haben Sie hier eine proliferative Glomerulopathie mit Monoclonal Immunoglobulin Deposition Disease und C3-Aktivierung, wie hier. Ich gehe dann weiter, um Ihnen zu zeigen, wie komplex diese Paraprotein-bedingten Nierenerkrankungen sein können. Sie brauchen unbedingt eine Nierenbiopsie und abgesehen von der Nierenbiopsie müssen Sie die Patienten, wenn sie eine klinisch relevante Laichkettenerkrankung haben, natürlich so behandeln, dass sie den monoklonalen Klon reduzieren oder eliminieren, das heißt, sie machen eine Myelombehandlung. Darüber hinaus gibt es den Begriff seit etwa 4 Jahren der monoklonalen Gammopathie von klinischer Signifikanz. Das inkludiert diese renalen Fälle, die wir hier da links aufgeführt haben. Es gibt inkludiert entzündliche Krankheitsprozesse, Neuropathien, Antimax, relativ häufig Antimyoglobin-assoziierte Antikörper, Bowen-Syndrom, werde ich Ihnen bald zeigen, und andere Syndrome. Gibt es ganz selten Kristalleinlagerungen in der Hornhaut und Hautsyndrome, da zeige ich Ihnen auch einen Patienten. Hier eine Patientin, die 2013 in die Klinik Ottakring ins Wilhelminenspital zugewiesen wurde, nachdem sie 9 Jahre unter einen urtikariellen Exanthem gelitten hat am Stamm und an den Oberarmen. Sie hat sich mit Antihistaminika, Cortison lokal und oral sozusagen beholfen und wie sie dann in der Klinik war, wurde sie einer entsprechenden Untersuchung zugezogen. Sie sehen hier ein IgM-Paraprotein, etwas atypisch mit einer zweiten Schulter hier. Die Patientin hatte ein erhöhtes CRP, Eisenmangelanämie, Anämie, sowieso Leukozytose, Linksverschiebung und deutlich vergrößerte mesenterielle Lymphknoten. Wir haben eine Hautbiopsie gemacht, Lymphknotenbiopsie und so weiter. Und letztlich haben wir dann aufgrund des Ausschlusses verschiedener anderer Erkrankungen die Diagnose Schnitzler-Syndrom gestellt. Die Patientin initial mit Thalidomid anbehandelt. Und eigentlich die Therapie der Wahl beim Schnitzler-Syndrom ist eine Anti-IL-1-Behandlung mit Kinaretta, spritzt sich die Patientin selbst. und bereits nach der ersten Spritze hat sie eine Erleichterung ihres Juckreizes erfahren. Sie spritzt dann, am Anfang hat sie das jeden Tag gemacht, jetzt spritzt sie es alle 3 Tage, aber dann ist wieder schlechter geworden, dann hat sie Colchicin dazu genommen, aber sie kommt mit dieser Medikation ganz gut zurecht. Hier nochmal Zusammenfassung von Schnitzler-Syndrom, monoklonales IgM-Protein, aufpassen, wenn Sie so einen Patienten sehen, urtikarielles Exanthem am Stamm, vor allem am Rücken, an den oberen Extremitäten, rezidivierendes Fieber und mit der Zeit auch Arthritiden. Die Patientin hat ja auch Arthritiden entwickelt, wurde leider von einem Orthopäden operiert, und das sind die weiteren Symptome, die diese Patientin hatte, aber durch das Anakinra können Sie die Symptome weitgehend in den Griff bekommen. Ein anderer Patient, 59-jähriger Mann, wurde aus St. Pölten zugewiesen mit einer rasch fortschreitenden Tetraparese, muss man sagen. Zuerst einmal die unteren Extremitäten betont, auch der rechte Oberarm und dann letztlich beide Oberarme. Und dann hat sich aus der klinischen Inspektion ergeben, der Patient war hydropisch, war hyperton, war aufgeschwommen. Die Neurologie hat eine schlaffe Tetraparese wie bei Guillain-Barré-Syndrom zuerst einmal suspiziert, dann wurde eine Nervenleitgeschwindigkeit gemacht. Primär demyelisierende, sendomotorische, distal betonte Polyneuropathie mit geringer sekundär axonaler Degeneration. Augenarzt hat ein Papillenödem gesehen, Labor, Anämie, niedriges Gesamteiweiß in der Ephorese, Hypogammaglobulinämie, aber ein kleines M-Protein, ein IgG-Lambda. Dann weitere Untersuchungen sehen Sie hier. 24 Stunden haben relativ wenig Protein, 340 Milligramm, aber immerhin vermehrt. Beta-Crosslabs, das wird immer gemacht im Wilhelminenspital. Das ist ein Marker für den Knochenabbau. Da sehen Sie, ob der Knochen verstärkt abgebaut wird, weil er erhöht. Alkalische Phosphatase, ein wenig erhöht. Und dann, Testosteron war null, Cortisol fast null, also eine Endokrinopathie dabei. In der Knochenmarksbiopsie 5% Lambda-Laichketten experimierende monoklonale Plasmazellen. Und das Wichtigste dabei, und das ist diagnostisch relevant, Vascular Endothelial Growth Factor, Serumspiegel war extrem erhöht, über 5000. Und im MR, das zeige ich am nächsten Bild, sehen Sie hier eine Osteodestruktion in der rechten Skapula. Dort hat er natürlich auch Schmerzen gehabt. Im PET-CT sehen Sie hier die Osteodestruktion, also die Tresa-Anreicherung. Also Osteolyse, hohes VEGF, also mit einem Wort Boehm-Syndrom. Und das sind die Kriterien für dieses Erkrankungsbild. Obligat Polyneuropathie hat ja im vollsten Maße monoklonale proliferative Erkrankung, IgG-Lambda, meistens ist es IgG-Lambda. Wichtig, die Erhöhung des Vascular Endothelial Growth Factors. Öfters finden Sie sklerotische Knochenläsionen, manchmal auch ein Castleman, das ist eine Lymphknotenerkrankung, Organomegalie, Ödeme hatte der Patient, Endokrinopathie hatte der Patient, Hautveränderungen waren nicht zu sehen, aber das Papillenödem war da. Thrombozytose und Polyzytämie hat er nicht, aber habe ich gerade vor kurzem bei einem Patienten aus Bulgarien gesehen. Also dieser Patient hat eigentlich die wichtigsten Obligatenkriterien erfüllt und viele Hauptkriterien, also ein Boehm-Syndrom. Was ist passiert, was haben wir gemacht? Der Patient wurde primär lokal bestrahlt, das kann sogar allein ausreichend sein, aber er wurde dann weiter einer Stammzelltransplantation zugeführt, Induktion mit Revlimid-Dexamethason, dann Hochdosis Melphalan, autologische Stammzelltransplantation und Sie sehen, und danach Revlimid-Erhaltungstherapie bis Herbst 2013. Sie sehen hier in der rechten Schulter keine Aktivität mehr. Der Patient war vor einem Jahr beim Oberarzt Weißmann, kann jetzt besser gehen, da konnte, wie er gekommen ist, nicht gehen, war rollstuhlpflichtig. Kann jetzt gehen, allerdings mit Krücken und hat nach wie vor ein leichtes Paraprotein. Also es ist zu überlegen, ob man hier noch einmal aggressiver therapiert. Aber was wichtig ist, der Vascular Endothelial Growth Factor ist stark gesunken, sodass man das natürlich auch in der Situation so belassen kann. Damit komme ich zum Schluss und eigentlich schon zum Ausblick. Was bringt uns die Zukunft bezüglich monoklonaler Gammopathien? Es gibt einen neuen Test, der eine ungenaue hohe Präzision aufweist, mit dem wir ganz kleine Paraproteine nachweisen können. Das heißt, wir werden in Zukunft diese Erkrankung, die wir bei etwa 5% der Erwachsenen sehen, wahrscheinlich viel häufiger diagnostizieren mit diesen sensitiven oder mit dieser sensitiveren Methode. Wir werden das Risiko von Patienten mit monoklonaler Gammopathie und Smoldering Myelom in Zukunft besser einschätzen können. Die heutigen prädiktiven Parameter sind nicht gut genug. Wir werden daher genomische Daten heranziehen. Wir werden aber auch Daten aus dem Knochenmark-Mikroenvironment heranziehen müssen. Also es wird wahrscheinlich ein Algorithmus sein, der etwas komplizierter ist, um uns wirklich genau zu sagen, wer im nächsten halben Jahr transformieren wird, weil dieser Patient braucht auf jeden Fall eine Behandlung. Und dann wird man natürlich die Frage ventilieren, ob Vaktinationsprogramme nicht bei diesen frühen klonalen, monoklonalen Gammopathien die Erkrankung zum Stillstand oder zur Rückbildung bringen können. Das ist derzeit zweifelhaft, aber man soll diesen Gedanken nicht völlig ad acta legen. Und letztlich wird man, aber da braucht es meines Erachtens bessere Therapien, als wir sie heute haben, auch sehr frühe monoklonale Gammopathien, wenn wir sie anders nicht in den Griff bekommen können, einer Myelomtherapie zuführen. Aber diese Myelomtherapie muss besser sein als die heute verfügbare, weil die heute verfügbare führt sicherlich zu einer Verlängerung des progressionsfreien Überlebens. Aber die Hauptfrage ist ja, ob wir dadurch das Überleben dieser Patienten verbessern können. Und das muss erst bewiesen sein. Und da braucht es noch viele, viele Untersuchungen. Mit dieser Ausführung und mit diesem Statement möchte ich meine Ausführungen beenden und Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit danken. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke sehr. Danke.